Megahertz.
Wir sind gerade in der Ulmer Freiheit und haben gerade in unserer Leitung einen Gast. Passend zum UFO-Welttag heute ist er Ufologe. Hallo Herr Walter, hören Sie uns?
Ja, einen schönen guten Tag. Also Ufologe, den Begriff mag ich nicht. Nennen Sie mich UFO-Phänomenuntersucher.
Okay, UFO-Phänomen.
Das hört sich so tappisch an, Ufologe. Ja.
Okay, alles klar. Glauben Sie eigentlich an Außerirdische oder?
Außerirdische? Ja, also glauben schon, ja.
Ja?
Wissen ist wieder was anderes, weil wissen tue ich es nicht. Glauben schon. Eigentlich im Grunde genommen glaubt ja jeder Mensch an irgendwelche Lebensformen irgendwo im Universum, im Kosmos. Ist ja groß genug, ist genug Platz da, why not?
Boah, so sehe ich das auch, wenn ich ehrlich bin. Also, seit wann beschäftigen Sie sich denn schon mit dem Thema?
Damals, kurz nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind, also seit 1976 etwa, beschäftige ich mich als Amateurastronom mit den Ereignissen, die an unserem Himmel vor sich gehen, macht der Amateurastronom und der Astronom sowieso. Aber mein Spezialgebiet ist halt eben, wodurch kommen diese UFO-Impressionen bei den Zufallsbeobachtern zustande und was sind die Auslöser für diese Ereignisse, die tatsächlich an unserem Himmel immer und immer wieder gesehen werden. Und das ist eine spannende Frage eigentlich.
Und haben Sie selber schon mal ein UFO gesehen, oder?
Natürlich, klar, war ja oft genug im Kino, habe ein schönes Video, so ist es ja nicht. Aber ein echtes UFO, Anführungszeichen, das meinen Sie ja. Als Amateurastronom, als Astronom ist man natürlich mit seinem Teleskop zig Stunden Tag und Nacht, eher nachts auf dem Acker und hat oftmals zum Himmel geschaut. Hunderte, tausende von Stunden ab und an sieht man auch schon mal was, was einem zunächst einmal komisch vorkommt. Aber da in dem Sinne an die Science-Fiction fliegenden Untertassen zu denken oder als Kugeln aus dem Weltraum wie gestern im ZDF bei dem Tag, an dem die Erde stillstand, da ist ein bisschen weit hin.
Okay, machen Sie das denn hauptberuflich oder?
Nein, ach Gott, da kann man weder davon leben, noch bringen es die Nerven mit. Also ich mache das ehrenamtlich und unkommerziell.
Ah, okay, cool.
Ich bin hier an der Mannheimer Radiosternwarte. Radiosternwarte ist deswegen interessant. Da hören wir nämlich nach den Sternen, also gucken nicht, sondern hören eigentlich in der Hoffnung, irgendwann mal Funksignale aus dem Weltall zu empfangen, nach dem Motto Coca-Cola in der Andromeda-Galaxie oder sowas. War aber bis jetzt nicht. Leider können wir bloß in der Überfunkreichweite bloß die russischen Atom-U-Boote abhören. Aber da wir kein Russisch können, nützt uns das auch nichts.
Also wir werden jetzt eine kurze Musikpause machen, wenn es für Sie in Ordnung ist.
Ah, jo, klar.
Sie haben sich doch vom Titel gewünscht, den haben wir extra für Sie rausgesucht. Und danach würden wir Sie gern wieder in die Leitung holen.
Ist alles klar. Ah, jo, klar. Ich bleib dran am besten, hör zu.
Genau.
Vielen Dank.
Super.
Bis denn.
Bis denn.
So, da sind wir wieder.
Ausgepfiffen, viele von den Zuhörern werden jetzt ab die letzten Pfiffe selbst erklingen lassen. Das verführt nämlich zu Mitpfeifen. Wieso?
Ja, stimmt.
So, und was ist denn für Sie jetzt heute so besonders an diesem World UFO Day?
Gar nichts. Da gibt es keine Ausnahme, weil nämlich der 2. Juli ist kein besonderer Tag. Den hat sich irgendjemand mal aus den Haaren gezogen, 2001, aus purer Langeweile heraus und das so einfach unter dem Fantasienamen für eine UFO-Gruppe ins Netz gestellt und was im Netz ist, ist dort festgebrannt für alle Ewigkeiten, obwohl es Unfug ist. Da wäre man in dem Sinne lieber Homer Simpson-Tag eher lieber, ne? Das macht eher Sinn her. Aber ein UFO-Tag, 2. Juli, es gibt auch am 2. Juli in der ganzen Zeitachse zurück, seit das UFO-Phänomen, das fliegende Untertassen-Phänomen 1947 begonnen hat im Sommer, Sommer ist wenigstens richtig, aber 2. Juli stimmt nicht. Eigentlich ist nur interessant, der 24. Juni 1947, da wurden die ersten fliegenden Untertassen gesehen. Und danach war lange Zeit bis zum 4. Juli, den Unabhängigkeitstag in den USA, nichts los. Und dann ging es erst wieder rund. 2. Juli war tote Hose.
Und sind Sie der Meinung, dass dieses Phänomen UFO aus den USA nach Europa rübergeschwappt ist?
Genau, das ist wie Superman und Coca-Cola importiert worden. Und zwar auf dem gleichen Niveau. Mit Superman und mit Coca-Cola. Übrigens, Superman ist 1934 als der erste Außerirdische auch in den USA erfunden worden. Er ist also der erste Außerirdische, der wirklich populären Erfolg in der ganzen Welt hatte. Damit hat das ganze Weltraumfahrt-Zeitalter-Märchen begonnen. Zu dem Superman haben nur noch die Flugobjekte gefehlt. Das waren halt die fliegenden Untertassen. Hat also später der Superman seine fliegende Untertasse gekriegt, also sinnbildlich gesehen. Aber die erste Idee war tatsächlich Superman als Außerirdischer.
Okay. Was machen Sie denn aktuell als, wie wollten Sie genannt werden?
UFO-Phänomenuntersucher, also den Dingen nachgehen. Ich sehe das auch selbst nur als Phänomen an, als popkulturelles Phänomen, was halt zeitaktuell passt, zeitgenössisch ist. Andere Dinge aus der paranormalen Welt, Anführungszeichen, funktionieren im Weltraumfahrtzeitalter immer weniger. Wann hat man zum letzten Mal vom Ungeheuer von Loch Ness gehört? Ist auch schon Ewigkeiten her, ist auch schon in Loch Ness abgesoffen, interessiert sich keiner mehr dafür. Also nur noch im Grunde genommen ab und an mal ein Poltergeist poltert irgendwo rum, aber das interessiert eigentlich auch keinen Schwanz mehr. Ne? Und ab und an gibt es halt noch mal eine UFO-Sichtung, weil natürlich im Luftraum ist noch nie so viel los gewesen, vor allen Dingen als Lichter in der Nacht wie jetzt, weil natürlich so viel Flugverkehr gab es noch nie in unterschiedlicher Form. Und deswegen kann man immer was sehen.
Also gibt es auch gerade absolut nichts Neues, oder?
Es gibt ab und an neue Auslöser für UFO-Sichtungen, neue Hintergründe dafür, wie beispielsweise mit LED ausgestattete funkferngesteuerte Modellhubschrauber in der Nacht oder Modellflugzeuge. Wer weiß schon, dass es beispielsweise auch funkferngesteuerte Lenkdrachen gibt, die mit LEDs ausgerüstet, wie eigentlich im Krieg der Sterne ausschauen. Und wenn dann so ein Teil geräuschlos durch den Himmel zieht, in allen Ultrafarben, neonleuchtend, haut es einem um. Und egal wer das sieht, Polizeibeamter, Flugzeugpilot, die Oma, die gerade ihren Hund ausführt, die brauchen alle sofort ihre Nerventropfen, wenn sie das zum ersten Mal sehen. Das ist nämlich ganz interessant, fällt mir gerade ein, weil wir gerade in und um und herum schwitzen. Ne? Da gab es nämlich mal vor einiger Zeit, das ist gar nicht mehr so lange her, eine interessante Geschichte. Die ist wirklich geil. Und zwar an Heiligabend 2011, also relativ eineinhalb Jahre, sagen wir mal, her, ne? Mhm. An diesem Heiligabend in der Südwestpresse, das ist ihre Lokalzeitung, Großregionalzeitung, genau, ne? Die hatten da an diesem Tag, an diesem 24. Bericht drin, weil eigentlich die internationale Raumstation, die ISS, einen Überflug über Deutschland hatte, als großer fetter Fliegen der Stern. Und das habe ich da verkünden gekonnt, dass die Leute halt an Heiligabend mal etwas anderes sehen als ein Rauschgoldengel. Ne? Und dummerweise oder spannenderweise sogar kam es noch besser. Neben dieser ISS, die eigentlich bloß wie ein großer fetter fliegender Stern am Himmel ausschaut, kam nämlich eineinhalb Minuten lang ein gewaltiger Feuerball von Westen nach Osten über ganz Deutschland hinweg.
Okay.
Das war damals ein Wahnsinn. Das hat mir das Telefon, die UFO-Meldestelle hier in Mannheim, die ganzen Weihnachten versaut, weil das Telefon stand tatsächlich die Feiertage nicht mehr still. Oh je. Ich musste morgens um 2 Uhr, 3 Uhr das Telefon aushängen, wenn ich ins Bett gehen wollte.
Ach.
Von Flugsicherungen, von der ESA, von Sternwartenplanetarien, im ganzen Land wurden die Leute hierher verwiesen, um nachzufragen, was sie da gesehen haben, diese 1,5 Minuten lang. Das war schon Irrsinn, wie in einem Science-Fiction-Film wahrhaft. Also das steckt mir heute noch in den Knochen. Und was war passiert? Gerade ein paar Tage zuvor war in Kasachstan eine Versorgungsrakete zur internationalen Raumstation hochgeflogen mit 9 3-Mann-Besatzung. Die sind ausgestiegen und die letzte Raketenstufe, die Endstufe, die sollte normalerweise über dem Pazifik verglühen. Da sich aber erdnahe Weltraumkörper mit 28.000 Stundenkilometern bewegen, innerhalb von ein paar Sekunden werden dann halt eben aus ein paar tausend Erdkilometer Pazifik, werden innerhalb von ein paar Sekunden, und das sind wirklich bloß Sekunden, Differenzen, wird auf einmal Deutschland. Und dieser sogenannte Re-Entry-Körper, Wiedereintrittskörper von einer Raketenoberstufe, sauste ausgerechnet als flammender Feuerstrahl in der Weihnachtsnacht über uns hinweg.
Und
das kann man nicht mehr toppen.
Sind Sie jetzt der einzige Verfechter oder beziehungsweise der einzige Mensch, der in Deutschland sich so arg mit den UFOs beschäftigt, oder haben Sie da noch Kollegen, weil Sie sagten, dass Ihr Telefon heiß lief?
Genau, richtig. Also wir sind insgesamt im Gremium, die das Spinnennetz von dem sogenannten zentralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene mit der UFO-Meldestelle, einem UFO-Meldestellen-Blog ausmachen, sind wir insgesamt 4. 2 in Mannheim, einer in Heilbronn und ein anderer noch in Dresden, die diese UFO-Sichtungen, wenn sie konkret werden, mal checken, um festzustellen, was Sache ist. Und das schon wie 4 Jahrzehnte lang.
Wow, also...
Das ist Wahnsinn, gell?
Ja, klar. Wie kamen Sie denn auf die Idee, so eine Hotline zu errichten, oder?
Ja, das war eine Situation, die in den 80er Jahren deswegen aufkam. Vorher hatten wir die UFO-Sichtungsmeldungen so überprüft, indem wir einfach Zeitungsberichte aufgegriffen hatten. Wir hatten da einen Zeitungsspiegel, Pressespiegel engagiert. Und bis in den 80er Jahren stand eigentlich immer drin, Gustav Müller aus der Jansstraße 7, da und dort, hat das und das gesehen. So konnte man via Telefon einfach mit den Leuten Kontakt aufnehmen. Dann in den späteren 80er Jahren trat ein neues Pressegesetz in Kraft, um den Personenschutz zu gewährleisten. Jetzt wurden die Namen nur noch initialisiert und die Adressen ganz weggelassen. Damit war es nicht möglich, einfach die Leute zu kontaktieren. Der nächste Weg war halt logischerweise, warum den Leuten nachlaufen, sollen die sich selbst melden.
Ja, dann bedanken wir uns bei Ihnen sehr herzlich, Herr Walter, dass Sie uns heute mal etwas aufgeklärt haben.
Ansonsten noch ein Tipp, weil die Ferien anstehen. Es gibt für die Ferientage einen neuen Stimuli, einen neuen UFO-Phänomen-Auslöser am Tageslichthimmel. Und zwar schwarz-anthrazite, silbrige, metallische Walzen.
Okay.
Die Zeitschrift, die Kinderzeitschrift Yps, hat nämlich vor 1,5 Wochen in der neuen Ausgabe, insgesamt 100.000 Stück haben die auf den Markt gebracht, den sogenannten Solarzeppelin wieder auf den Markt gebracht. Vor 30 Jahren hatten die das da bei Yps schon mal beigelegt und es hat zu einer riesigen europaweiten UFO-Meldewelle geführt. Und jetzt, weil das Teil so beliebt war damals, haben die das neu aufgelegt und jetzt halt für die Sommerferien quasi wieder neu auf den Markt gebracht. Also wenn es hat seltsame schwarze Walzen am Himmel, die etwa 3 Meter lang sind, 80 Zentimeter durchmessen, zum Himmel dahinschwebend wahrgenommen werden. Das sind keine Mutterschiffe aus dem finsteren Weltall, sondern für 5,90 Euro von Yps auf den Markt gebrachte Zeitschriftenhandel zu halten.
Dann schauen wir uns das mal an.
Ja, das sieht wirklich toll aus, gell? Vor allen Dingen, wenn die Fantasie ein bisschen durchgeht.
Genau.
Dann ist es eben mit Zucker zu sehen. Okay.
Also dann, vielen Dank nochmal.
Tschüss.
Free FM. Auf 102,6.